Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge Podcast. Freimut für die Ohren, Traumawissen für die Welt. Heute mit einem Special Guest. Was lange währt, wird endlich gut. Ich freue mich, Daniel, dass wir zueinander gefunden haben. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für deine Geduld und was lange währt, wird endlich gut.
Ja, Daniel und ich, wir haben das nämlich schon, ich glaube, vor 2 Jahren oder drei das
Ja.
erste Mal probiert und irgendwie kamen immer technische Hürden oder terminlich. Ist ja auch egal. Jetzt umso schöner, dass es klappt. Weil muss man eben
Du bist dir gleich.
den Frosch runterspülen. So, für alle, die den Daniel noch nicht kennen, mag ich ihn ganz kurz vorstellen. Daniel Dudek hat ein Programm entwickelt, stark auch ohne Muckis. Meint man jetzt gar nicht, ne? Weil äußerlich siehst du auch eher aus wie einer mit Muckis.
Danke sehr.
Und deine Geschichte ist ja, wenn man die hört, schon sehr bewegend. Und es ist so ein Fall von, ich glaube, wo wir alle im sozialen Bereich sind, wir haben selber was erlebt und sagen, oh, das möchte ich eigentlich nicht, dass irgendjemand anders das Gleiche erleben muss. Also was kann ich tun, damit es anders und besser wird? Und daraufhin ist stark auf, ohne Muckis entstanden. Aber was das alles ist und was denn deine bewegende Geschichte ist, da gleich mehr zu. Du bist Unternehmer, Trainer, Ausbilder und in der Branche unterwegs, die mich ja auch so bewegt, die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen besser machen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Ziel, was uns beide vereint.
Absolut,
Absolut.
definitiv.
So ein paar kleine Rahmenbedingungen. Ich weiß, du hast schon Bücher geschrieben.
Ja.
Das letzte auch nicht alleine. Das liegt hier nämlich noch und wartet auf Lesung, wenn Zeit da ist. Sag nochmal gerade den Titel, mir ist gerade
Das ist
entfallen.
Familienglück ist kein Zufall. Genau,
Genau.
das ist mit meiner Partnerin Jana Dibbern geschrieben und das davor war Stark wie ein Löwe, wie Eltern ihre Kinder gegen Mobbing wappnen.
Jetzt hast du jetzt schon gesagt, worum es geht, aber und ein bisschen verraten, Partnerin, weil das ist so immer, wenn man so beruflich historisch sitzt, ist, also du lebst nicht mit 5 Hausschweinen im Hochhaus, weil wir sehen das den Grill und Terrasse und das sieht aus wie ein Haus. Sag doch mal ein bisschen was privat, was machst du total gerne mit
Ja.
Partnern, hast du schon gesagt, Kinder, eigene Kinder im Orbit. Wer ist
Ja.
der Daniel, wenn er nicht seiner Mission und Vision folgt, sondern ganz privat?
Der ganz private Daniel Dudek ist für die meisten Menschen, glaube ich, sterbenslangweilig. Ich probiere ihn spannend zu gestalten. Also, was mache ich privat? Genau, ich lebe, wobei, nee, so, oh, warte mal. Ich glaube, ich muss mich korrigieren. Ich glaube, für die meisten Leute ist das hochgradig spannend, was ich jetzt erzähle. Ich bin mit meiner jetzigen Partnerin in einem Patchwork-Konstrukt zusammen. Das heißt, meine jetzige Partnerin ist für die Firma, also für den Beruf nach Hamm gekommen, in die Stadt, wo ich wohne, weil sie kommt aus dem Sportbereich. Sie hat eigentlich dasselbe gemacht wie ich. Ich habe ja mentale Stärke für Kinder mit meinem Konzept nach vorne bringen wollen, Resilienz etc. Sie hat das gleiche im frühkindlichen Bereich, im Bereich Bewegungslehre gemacht und wollte Resilienz über Bewegungslehre machen. Hat in München, hat Sportpädagogen in einer großen Kita-Kette in München ausgebildet, hat starke ohne Muckis entdeckt, während der Pandemie die Ausbildung bei uns gemacht, war so begeistert, dass sie gesagt hat, mein Wissen muss bei dem mit in die Firma. Naja, dann ist sie beruflich nach Hamm gekommen. Wir haben uns verliebt, die große Liebe gefunden. Und dann habe ich mich von meiner Ex-Partnerin getrennt, sie von ihrem Ex-Partner. Es kommt gleich eine witzige Pointe. Sind zusammengekommen, wir beide. Wir haben jetzt 4 Kinder im Patchwork-Konstrukt.
Okay.
Im Alter von 5 bis 11, also auch eine spannende
Oh
Altersspanne. Fünf,
ja.
acht, acht, 11. Und die beiden Ex-Partner von uns sind nach ungefähr, ja, ich würde sagen, gut einem halben Jahr Trennung ebenfalls zusammengekommen.
Jetzt ernsthaft? Wie
Genau. Deswegen glaube
witzig.
ich, so langweilig scheint es da doch nicht zu sein, wie ich gerade dachte. Und genau, wir leben jetzt in einer, eine Kommune ist das vollkommen falsche Wort, weil wir sind komplett für uns in unseren Kernfamilien, Jana und ich, Michael und Anna. Die Kinder leben bei uns im 50-50-Modell und sind entweder eine Woche bei den beiden oder eine Woche bei uns beiden, immer im Wechsel. Und somit haben die Kinder immer mindestens ein leibliches Elternteil bei sich. Das ist natürlich für die Kinder wunderbar. Und das war aber nicht so leicht. Also es klingt jetzt so wie, na, da haben aber mal welche Glück gehabt, aber da gehörte schon viel Kommunikation, viele Gespräche, viel Frieden reinbringen wollen, viel Liebe auch in Trennungskontexten zeigen wollen, weil man Kinder hat, um die es in höchster Instanz gehen sollte, nachdem man sich dazu, in meiner Welt gehen sollte, nachdem man sich am Ende dazu entschieden hat, sie in die Welt zu bringen oder auf die
Ja.
Welt zu bringen. Und genau, das heißt, ich lebe im Patchwork-Konstrukt. Das ist sicherlich sehr, sehr spannend. Und ansonsten, ich fahre gern Mountainbike. Ich beschäftige mich gerne mit Bergsport. Also wir gehen gern Bergwandern. Wir sind mit unserem Campervan unterwegs.
Und du spielst Gitarre.
Ich spiele Gitarre, genau. Bin also gerne so ein bisschen musikalisch unterwegs. Mach Sport viel, genau. Also achte darauf, dass ich gesund bleibe, weil mein Beruf sehr herausfordernd ist. Geschäftsführer eines Ausbildungsunternehmens mit einer großen Mission, Mobbing in 30 Jahren Liebe und Achtsamkeit zu verwandeln. Das bedeutet auch mal Spannung, Druck und man könnte es Stress nennen, wenn man so möchte. Und da probiere ich mich sehr gesund zu halten. Ja, so langweilig ist doch gar nicht, merke ich. Ja.
Nee, ist doch gar nicht
Nee.
langweilig. Und ich
Naja.
glaube, dein also Lebensmodell mit eine Woche volles Programm, vier Kinder, da ist der Alltag natürlich ein bisschen anders, turbulent und sonst was, als eine Woche ohne Kinder. Und ich
Das
gehe.
ist immer ein totaler Clash.
Ja.
Und der ist natürlich, wenn wir machen am Sonntag dann immer den Wechsel, wir haben immer einen festen Rhythmus. 17 Uhr treffen wir uns dann am Sonntags mit allen. Wir essen dann gemeinsam zu Abend, immer bei dem, an dem Ort, wo die Kinder dann hingehen. Da bereitet dann immer die Familie das Essen vor. Dann machen wir gemeinsam uns gut 2 Stunden immer mit den Kindern auch gemeinsam, dass der Übergang sanft gestaltet wird und dann fährt man nach Hause und es ist instantly sowas von ruhig.
Ja.
Das findet man dann auch 2 Tage immer ganz, ganz toll, weil, boah, mal, ne, das kann man sich ja vorstellen, wenn man Kinder hat, dann ist auch mal so Zeit ohne Kind was ganz Besonderes natürlich, aber nach 2 Tagen ist das Vermissen sehr groß.
Naja.
Und dann ist eher so die Zeit, dass man sich denkt, naja, doch, noch 4 Tage, noch 3 Tage, noch 2 Tage. Und dann freut man
Süße.
sich sehr auf, dass die Kinder wiederkommen. Ja.
Ja. Okay, aber du hast ja auch genug Arbeit zur Ablenkung, ne? Das ist ja,
Ja.
Langeweile kann ja nicht.
Man schiebt tatsächlich die Arbeit dann sehr viel in die Woche, wo die Kinder nicht da sind. Also das ist
Ja.
tatsächlich, wenn man sich das mal so, also es klingt jetzt so unromantisch, sage ich jetzt mal im Sinne von, oder fast vielleicht für manche traurig, in der Woche, wo die Kinder nicht da sind, arbeiten wir natürlich ultra viel, weil in der Woche, wo die Kinder da sind, man sieht seine Kinder nur 50% der Lebenszeit. Ja, das muss man sich ja mal vor Augen führen. Da will man natürlich nicht bis 17, 18 Uhr noch komplett in Meetings und To-Dos sitzen. Das heißt, wir knallen uns die Wochen, in der die Kinder nicht da sind, übelst voll,
Ja.
damit wir vorarbeiten immer für die Wochen, wo die Kinder da sind. Ne?
Ja, Vor- und Nachteil zugleich. Als Unternehmer kannst du es
Das
und
ist so,
als
ja.
Unternehmer musst du es, also zumindest die Zeit. Aber
Ist so.
lass uns mal nicht ins Unternehmertum. Da könnten wir bestimmt auch, da müssen wir einen Podcast über Business machen. Aber hier geht es ja um ganz anderes. Du hast das schon so ein bisschen genannt. Deine Mission ist, sozusagen Mobbing in was zu verwandeln?
Liebe und Achtsamkeit
Weit.
zu verwandeln.
Also.
Man könnte das Wort Solidarität oder Zusammenhalt sogar noch mit reinbringen, wenn man möchte, weil darum geht es im Kern, finde ich auch ganz viel. Oder es wird mir immer wichtiger, dieses auch mit reinzubringen, denn ich empfinde es manchmal so, dass wir schon sehr manchmal den Zusammenhalt verlieren in der
Ja,
Gesellschaft.
also mit Sicherheit, obwohl ich jetzt erstmal Achtsamkeit, da sind wir ja, gibt es ja, ne, das ist ja so eine Bubble, die so aufploppt, wir
Ja.
brauchen mehr Achtsamkeit. Bei Liebe, also Mobbing in Liebe zu verwandeln, das ist ja schon eine steile Nummer. So, weil wenn ihr jetzt einfach, Frieden wäre ja schon schön, aber Liebe ist ja noch mehr als Frieden. Aber lass uns mal vorne anfangen, für alle, die dich nicht kennen, warum ist Mobbing dein Thema? Vielleicht in der Kürze liegt der Würze, weil ich weiß, es ist eine längere Geschichte, aber erzähl mal, warum ist Mobbing dein Thema?
Ja, die ganz kurze Variante vom Mobbing-Opfer zum Mobbing-Täter zum Kampfkunstlehrer, dessen Schülerinnen und Schüler immer wieder fragen: Daniel, toll, dass wir hier kämpfen lernen, aber wir werden viel mit Worten schikaniert, wir werden gemobbt, was können wir da machen? Können ja jetzt nicht jedem eine reinhauen. Habe ich immer gesagt, finde ich gut, ich mag die Art, wie ihr denkt, lass uns mal was finden. Ich war selber Erzieher und habe in meiner Ausbildung natürlich so die pädagogischen Standards gelernt, nenne ich das jetzt mal. Und da ging es halt viel darum, Grenzen zu setzen. Und dann habe ich den Kindern in meiner Kampfkunstschule gesagt, musst du Grenzen setzen, weil das habe ich halt gelernt. Dann kamen die Schüler immer eine Woche später wieder und haben gesagt, ja, das klappt aber nicht. Und dann habe ich so gemerkt, Mist, das, was ich in meiner kompletten Ausbildung gelernt habe, scheint auf der Straße nicht ganz so funktionabel zu sein. Und dann habe ich mit den Kindern etwas entwickelt und das ist dann am Ende Starke Runde Muckis geworden.
Und du hast es mit den Kindern entwickelt. Das ist
Genau.
cool. Ein bisschen springen wir rein. Wie alt warst du, als du selber gemobbt wurdest?
Das ist so circa 12 bis, also zwischen 11 und würde ich sagen 13, 14 war so die Phase, wo es für mich heftig war. Ich muss aber dazu sagen, retrospektiv betrachtet, wurde ich wahrscheinlich gar nicht so gemobbt, wie es sich Menschen vorstellen, wenn sie das Wort Mobbing hören.
Okay.
Ich habe mich aber so gefühlt.
Oh, das ist spannend. Das lass mal hingucken, was heißt denn das? Weil das ist ja
Ja.
genau dieser Unterschied in der Wahrnehmung, wo ich dann schnell auch beim Trauma bin, weil das
Ja.
nicht gesehen werden
Ja.
ein großer Teil davon ist. Also was ist rein faktisch passiert und wie hast du dich gefühlt? Vielleicht magst du mal zwei, drei Sachen erzählen.
Genau, also so ein paar Sachen. Also ich war halt, ich sah mit 12 aus wie 9, mit 16 wie 12. Alle Freunde hatten Freundin und einen Bart. Ich hatte beides nicht und jetzt kann man sich zusammenreimen, was möglicherweise da passiert ist. Natürlich wurde ich damit aufgezogen, dass ich keinen Bart hatte. Selbst in meiner Familie gab es so diesen geflügelten Satz: Mensch, Daniel, bei deinem Bartwuchs reicht ja auch ein raues Handtuch, um dich zu rasieren. So, das ist rückblickend. Jetzt bin ich, ich bin, ich habe alles so für mich aufgearbeitet. Heute kann ich darüber lachen, dass das zu mir gesagt wurde. Ich kann sogar einen Humor darin entdecken. Also
Ja.
wirklich ernsthaft. Nicht so als Schutzmechanismus, sondern ich kann das verstehen. Also total Frieden damit geschlossen. Aber zu der Zeit, da konnte ich das ganz bestimmt gar nicht so erkennen, und fand das ganz tragisch, was da passiert ist. Freunde, die natürlich gesagt haben, so, du bist ja, also über meine Größe wurde sich lustig gemacht. Ich hatte O-Beine, das war ein Thema. Der nicht vorhandene Bartwuchs, du kriegst nie eine Freundin. Mensch, Daniel, wolltest du auch mal irgendwann anfangen, Mädchen kennenzulernen? Solche Dinge waren dann so geflügelte Sätze. Und dadurch habe ich mich immer ausgeschlossen gefühlt. Aber, und das ist der faktische Punkt, ich hatte immer Freunde. Ich war niemals in meiner ganzen Zeit alleine. Aber gefühlt habe ich mich so.
Und das finde ich krass, weil ich bin ja immer die über Trauma spricht, ne? Und Trauma ist halt nicht das, was uns passiert, sondern das, was danach passiert. Also dieses Alleine sein und wenn sich was dann im Nervensystem abspeichert und das ist ja das Gefühl genau von, ich bin ausgegrenzt.
Ja.
So, ne? Und dann fühlt
Genau.
man sich, wenn du so ein Ich bin-Satz aus der Zeit hättest, den du damals über dich gesagt hast,
Ja.
was wäre das für ein Satz?
Ist eindeutig, ich bin weniger wert als andere.
Andere. Ja, crazy. Und dann hat es irgendwann gekippt und hast gesagt, okay, dann erkämpfe ich jetzt meinen Wert und
Genau. Es wurde
irgendwie.
halt, ich wurde dann ja älter und merkte aber, dass es sich nicht verwuchs. Also, man hat ja manchmal noch so eine Wette
Aber
mit sich
jetzt hast
selbst
du ja
am
einen Bart,
Laufen.
ne? Hat ja noch
Ja,
nicht klappt
das
mit dem Bart.
alles gut. Also, das hat alles hat sich alles dann ergeben. Aber zu der Zeit, so mit 11, 12, habe ich halt gedacht, naja, das wird schon. Ich wachse wohl noch. Ne?
Ja.
Ich bin wirklich von der Schule abgegangen mit 16, mit 1,69 war ich groß. Ich bin irgendwie danach dann gewachsen tatsächlich. Also, ich bin sehr spät gewachsen einfach nochmal. Also, ein richtiger Schub kam dann nochmal. Aber zu der Zeit war ich dann, habe ich immer gehofft, es wird noch was, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, gefühlt so wird nichts. Und dann kam so eine Phase der Resignation oder ja, vielleicht auch Anerkennung des Status quo. Ja, gut, das bin ich jetzt halt. Und dann wurden aber auch manchmal die Konflikte mehr damals zu der Zeit. Das war 1997, um den Dreh müsste das gewesen sein, 85 bin ich geboren, wo dann auch
Ach, so ein
körperliche Konflikte.
Jungspund.
Ja, 40, ne, bin ich jetzt. Also, ne, bestes Alter. Sage ich aber
Ja.
schon, seit ich 20 bin. Also.
Auch geil.
ja, und dann habe ich, aber die körperlichen Auseinandersetzungen wurden mehr. Wie gesagt, mit dem Rest, mit den Worten, das tat zwar weh, aber Ja, ich war ja trotzdem irgendwie dann in irgendeiner Gemeinschaft. Ich war ja nicht ganz alleine. Als es körperlicher wurde und ich Schutz brauchte, es ging dann tatsächlich um das ganz, ganz stumpfe Schutzbedürfnis. Mich konnte man zertrümmern, war kein Problem. Also egal wen, ich hätte eine draufgekriegt. Und es gab da schon zu der Zeit eine gewisse Rivalität zwischen Schulen. Leute kamen auf Schulhöfen von anderen Schulen. Es gab nach der Schule an den Bushaltestellen oder an den entsprechenden Unterführungen Schlägereien. Da konnte ich nichts machen. Also habe ich mir ein Umfeld gesucht, welches mich schützt. Und habe mich dann auch einer, ja, sagen wir mal, Bande, nenne ich das jetzt mal, Halbstarke, wird man heute sagen, vielleicht. Früher haben wir uns aber absolut wie Gangster gefühlt. Wir waren schwerst kriminell, während wir nichts Kriminelles gemacht haben. Aber man hat sich halt toll gefühlt. Und diese Gruppe hat mir Schutz geboten, aber diese Gruppe gehörte schon auch zu denjenigen, die halt ausgeteilt haben und die sich auch gerne mal über andere lustig gemacht haben, eben halt kleinere. Und bevor ich jetzt innerhalb dieser Gruppe das Opfer werde, habe ich halt mitgemacht und mich dem Sog der Gruppe ergeben und ja, wurde dann zum. Ich war nicht der Haupttäter, also ich war jetzt nicht so der Redeführer, hätte man sicherlich in der Gruppe auch mich nicht drin akzeptiert. Aber ich war einfach der klassische mitlaufende Mobber aus Angst, selbst gemobbt zu werden, austeilen für den eigenen Schutz, so kann man es sagen.
Danke, dass du das so teilst. Und deine Geschichte ist jetzt eine, die harmlos abge also
Ja.
harmlos, ne, von dem, was du sagst. Ich weiß, wir haben bei uns in der Fortbildung einen Ex-Knassi, der dann seine Geschichte erzählt, der halt krass gemobbt wurde, natürlich auch noch ein instabiles Umfeld mit Pflegefamilie und so weiter
Ja.
hatte. Der ist zum Täter geworden, hat sich dann auch resozialisiert, also hat dann irgendwann festgestellt, ey, das ist ja blöd, also hat wirklich mit Fäusten. Aber dann gab es noch eine Situation, wo es eskaliert ist und die alten Muster ihn gecasht haben.
Ja.
Und naja, End vom Lied war, dass er dann wegen Totschlag im Gefängnis
Ah,
gelandet
okay.
ist. So, das
Ja.
waren die Worst Case. Aber
Absolut.
du hast nicht, hast du vorher die Kurve gekriegt?
Ich habe, ja, die Kurve kam dann tatsächlich so mit, also ich bin dann Erzieher geworden, noch in der Zeit, wo ich mit den, sagen wir mal, Halbstarken eher, also da waren dann auch Drogenkonsum, war schon mit drin, wir haben Graffitis gesprüht, das heißt, es war schon die schiefe Bahn, aber ich war halt nicht der Klasse, auch in meiner Peer Group gab es Kloppereien, da gab es Körperverletzungen, aber da gehörte ich halt logischerweise nicht zu, weil ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, hätte ich ja auch nicht gekonnt. Also, ne, also so, ne, muss man ja einfach auch mal, kann man ja so sagen. Es ist ja, wie es ist. Menschen sind unterschiedlich und es gibt Menschen, die haben mehr Kraft und auch mehr Aggressivität in sich als andere. Und naja, ich wurde dann Erzieher. Das ist vielleicht auch nochmal spannend. Ich bin nicht Erzieher geworden, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ich will Erzieher werden, sondern ich fragte mich ja immer noch zu der Zeit, weil ich mich unterlegen gefühlt habe und vor allem Männern gegenüber unterlegen gefühlt habe. Die, mit denen ich mich immer zu der Zeit noch nicht als ebenbürtig gesehen habe. Ich bin ja kein echter Mann. So war immer so der Glaube. Und dann habe ich mir einen Job gesucht, wo ich mich gefragt habe, wo gibt es so wenig Männer wie möglich?
geil, hast du
Und
richtig
dann
gefunden.
kam ich auf den Trichter, naja, in der Kita ist hauptsächlich Frauen und Kinder, das werde ich wohl schaffen. So doof das klingt, ne? Also jetzt, das ist ja nichts, worauf man jetzt stolz ist und alleine den Gedanken zu haben, finde ich heute befremdlich, aber it is what it is. Ich habe es früher so gedacht. Und ja, bin dann Erzieher geworden. Und das war Fluch und Segen zugleich, denn ich war kein guter Schüler in der Realschule, bin so gerade durchgekommen, immer so die Versetzung geschafft. Und in der Erzieherausbildung, aus welchen Gründen auch immer, wurde ich plötzlich der beste Schüler der Klasse. Ich habe, keine Ahnung, was hatte ich für einen Schnitt, 3,4 oder sowas am Ende und bin dann auf einen 1, also ich habe mein Fachabi mit 1,3 abgeschlossen.
Crazy.
So, das heißt, auf einmal merkte ich Fügung, ich glaube auch daran, dass wir von etwas Größerem geführt werden. Das kann sich jeder darf da selbst entscheiden, was das ist. Und dann war ich plötzlich, boah, krass, das kann ich gut. Mir lag die Arbeit mit den Kindern, mein Vorpraktikum damals, nur positives Feedback auch von seitens der pädagogischen Welt bekommen. Die Eltern haben mich ernst genommen und ich denke, warte mal, du bist ja wer? Und gleichzeitig habe mich aber ja noch mit den Leuten rumgehangen. Weißt du, so bis 16 Uhr gab es den einen Daniel und nach 16 Uhr gab es einen anderen Daniel. Aber das war eine schizophrene Welt, weil das waren diametral unterschiedliche Charaktere, die ich da bedient habe.
Ja, das glaube ich.
Ja, dann bin ich Kampfkunst in eine Kampfkunst eingestiegen, weil von meiner damaligen, also meiner Ex-Frau, mit der war ich damals schon zusammen, wir waren sehr lange zusammen, und ihr Schwiegervater, Schwieger? Naja, auf jeden Fall nicht ihr leiblicher Vater, hat Kampfkunst trainiert und ich wurde dann Kampfkunsttrainer. Und jetzt war ich plötzlich in der Kita und in der Ausbildung wehr. Ich war Kampfkunsttrainer, aber irgendwie habe ich ja noch diese Freunde gehabt. Und mit 19, also ich war 19 Jahre alt, habe ich für mich entschieden, nach einer OP, ich war im Krankenhaus, hatte ein bisschen Zeit zum Nachdenken. War zu der Zeit aber auch noch im Drogensumpf, ne? Also das heißt, da gab es schon Drogen immer noch täglich. Marihuana, also wurde jeden Tag gekifft. Und mit 19 Jahren habe ich mir dann da lag ich dann im Krankenhaus und habe mir wirklich gedacht, was machst du eigentlich da? Also das ist ja wirklich Schizophrenie auf höchstem Level gefühlt. Ne? Also Schizophrenie ist das falsche Wort da, weil
Ja.
das ist ein Krankheitsbild und das, ne, will ich jetzt, also ich hoffe,
Ja.
man hat jetzt verstanden, was ich damit sagen wollte.
Ich glaube schon.
So, und dann habe ich einfach gesagt, ich muss das ändern und ich habe mich dann von heute auf morgen von meinem kompletten Freundeskreis getrennt. Ne? Also
Krass.
a hard cut quasi. Und so war es dann auch, dass sich danach immer alles geändert hat. Dann wurde ich jüngster Kampfkunsttrainer des Verbandes, habe mein Fachabi gemacht mit 1,3er Abschluss. War dann in der Kampfkunstschule, dort waren dann die Schülerinnen und Schüler, von denen ich einleitend gesagt habe, mit denen ich dann gesprochen habe, wie sie Mobbing verändern können, wo die dann
Ja.
gesagt haben, klappt ja alles nicht. Und mit 21, also nur 2 Jahre später, habe ich dann auch meine Anstellung als Erzieher, die ich hatte, nicht weitergeführt und mich selbstständig gemacht.
Ja, crazy. Dann lass doch mal dazu einen kleinen Sprung machen,
Ja.
weil also ich habe noch so ein paar Themen auf dem Herzen, die ich mit dir besprechen will.
Gerne.
Du hast vorhin gesagt, was ich ja sehr faszinierend finde, so, ne, Kampfsport, dass sie weiterbringen, Kindern, so verteidige dich, und die sagen, ist aber mit Wörtern. Setz Grenzen, habe ich auch
Ja.
gelernt. Ja, musst du einfach Grenzen setzen.
Muss er Grenzen setzen, ne? Sagst du Stopp?
Ja, genau, sagst du Stopp. Und die sagen, ja, jetzt
Ja,
bitte
genau, die
ich.
sagen Stopp, jetzt rede ich, ja.
Ja, genau. So, und dann hast du gesagt, du hast das mit den Kindern erarbeitet.
Genau.
Da hätte ich gern zwei, drei Sätze mehr zu. Was habt ihr da
Ja.
gemacht und was ist der Unterschied zu dem, was du vorher gemacht hast und was du vielleicht auch in Ausbildungskontexten als Erzieher oder woanders
Ja.
gelernt hast?
Ich habe de mit den Kindern den absolut offenen und ehrlichen Austausch gesucht. Ich habe gesagt, was braucht ihr wirklich? Was glaubt ihr, was ihr braucht? Und dann haben wir immer Dinge entwickelt. Also so, okay, komm, wir können ja mal das ausprobieren. Und dann habe ich immer in meinen Kampfkunsttrainings, die waren 60 Minuten, habe ich immer circa 15 bis 20 Minuten dann so Selbstbehauptungs-Resilienz-Sachen mir ausgedacht mit denen.
Wie zum Beispiel, mach mal ein Beispiel, damit das so praktisch wird.
Wie zum Beispiel, anstelle, dass du eine Grenze setzt, probier das doch mal zu ignorieren, was da gesagt wird, aber ignoriere es nicht, weil du dich schwach fühlst und keine Antwort hast, sondern wir haben ja gelernt, wie du Grenzen setzen kannst, also Stopp schreien und das kannst du alles. Das hast du als Handlungsebene verinnerlicht. Okay, du weißt auch, wie du die Hilfe holen könntest, das haben wir jetzt auch alles verstanden, aber wie könnten wir es denn schaffen, aus einer wirklich inneren Stärken, aus einer inneren gestärkten Position heraus zu sagen, das ist zwar schön, was du sagst, aber das sagst ja gar nichts über mich aus. Und aus dieser Position, dass ich weiß, dass das, was du sagst, nur eine Meinung ist und kein Fakt, das kann man ja dann auch trainieren mit den Kindern, wenn man sie regelmäßig sieht. Und dann probier mal aus dieser inneren Stärkenposition heraus in der nächsten Woche einfach mal nicht so viel darauf zu reagieren. Dann
Ja.
kamen die zurück und haben gesagt, das funktioniert viel besser als Stoppschreien. Da habe ich schon mal für mich gemerkt, na ja gut, also wir reden jetzt ja nicht von tausenden Kindern, aber die 34 bis 35 Kinder, die ich trainiert habe, bei denen gibt es in der Wahrscheinlichkeit eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass etwas endet, wenn ich dem nicht so viel Aufmerksamkeit schenke, als wenn ich die ganze Zeit, klassischer Pädagogensatz, der Störung Vorrang gebiete. Also Störungen haben Vorrang. Ja, okay, cool.
Ja.
Ne, haben wir jetzt alle verstanden, klappt auch nicht so richtig gut. Also habe ich gesagt, Kinder, gebt doch mal den Störungen keinen Vorrang, sondern gebt doch mal dem positiven Vorrang. Der beleidigt euch, aber gibt es parallel etwas auf dem Schulhof, was dich interessiert und wo du wirklich Interesse dran hast?
Ja.
Okay, dann gib doch mal da Energie rein. Und all das hat viel besser funktioniert als Stoppschreien.
Ja. Also zwei Dinge dazu. Einmal kenne ich das. Das ist ne, Energie und Aufmerksamkeit.
Ja,
Ist ja das
genau.
Spiel. Ich kenne das so. Machst du die Hand auf den Tisch und die anderen, jemand anders, du jetzt, wenn wir zusammen wären, würdest die festhalten und ich sag jetzt, ich gehe dagegen an und versuche die wegzuziehen, hast du keine Chance, also habe ich keine Chance, meine Hand wegzuziehen. Wenn ich meine Aufmerksamkeit einfach auf die Wand richte und gehe, hast du keine Chance, mich festzuhalten, weil wir nicht im Kampf sind. Das ist das eine, das heißt, das System verstehe ich und finde ich super, dass die Kids das auch direkt erlebt haben. Und gleichzeitig ist es ja immens schwierig für Kinder, und das ist die Frage, wie macht ihr das? Wenn man sich emotional angegriffen und betroffen fühlt, ist ja, kennst du selber, hast du jetzt in der Retro-Perspektive gesagt, die haben ja nur ein paar dumme Sprüche gemacht, die haben dich nicht wirklich gemobbt, also den nicht an die Haare gezogen, also da war jetzt nichts wirklich Dramatisches. Und trotzdem hast du dich ja so gefühlt. Und aus diesem Gefühl von, ich bin nichts wert, war dein Satz, zu sagen, ich gucke jetzt auf das Positive, das ist ja jetzt so eine Nummer, die ist ja nicht so easy. Wie machst du das denn?
Genau, das ist das, was ich meinte. Es gibt ja einmal das Ignorieren oder konzentriere dich auf was Positives aus eigentlich einem inneren Zustand der Unterwürfigkeit oder der eigentlich inneren, ich nenne es jetzt mal Schwäche. Das kann ich auch mittlerweile klar sagen, funktioniert nicht. Weil das der vermeintliche Täterkreis sofort spürt. Der spürt, führst du eine Technik aus, frei nach dem Motto, ich habe gelernt zu ignorieren, während ich eigentlich innerlich durchdrehen wollen würde. Das spürt man total, das spürt auch gerade Tätergruppierungen oder Täter können oder vermeintliche Täter können das sehr gut wahrnehmen. Menschen haben da ein sehr gutes Gefühl, Spür für. Das heißt, und damit bist du eigentlich auch schon beim Kern von starke, hohne Muckis, es geht immer um die Ich-Stärkung, vom Ich zum Du zum Wir. Ich muss erstmal für mich wirklich diese Dinge trainieren dürfen, Selbstliebe, erkennen, dass ich selbstwirksam bin, dass ich handlungsfähig bin, dass ich aber auch Alternativstrategien habe, wenn es nicht funktioniert, weil das ist eine Erfahrung, die ich mit Kindern gemacht habe, wenn sie wissen, es gibt Plan A, Plan B, Plan C und wenn A nicht funktioniert, bin ich nicht wieder hilflos. Dann habe ich eine Handlungskette und innerhalb dieser Handlungskette kann ich Sicherheit spüren. Sobald ich aber sozusagen mit einer Strategie alleine gelassen werde und mir sagt jemand, die Lösung aller deiner Probleme ist, ignoriere den Täter. Ja, nee. Nee, also obviously nicht. So,
Genau.
ne, das heißt, wir brauchen Handlungsketten, wir brauchen Fallback-Szenarien, die wir mit den Kindern trainieren. Also, das ist der Weg 1, klappt der nicht, hast du Weg 2, Weg 3, Weg 4. Es ist ganz wichtig, mit den Kindern in meiner Wahrnehmung zu trainieren, dass das aber auch sehr viel Energie braucht und keine Allheilmittel und sozusagen Instant-Lösungen sind. Weil natürlich, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ich habe das jetzt geschafft, ich war innerlich wirklich bei mir. Ich habe auch verstanden, dass ich, und das ist sehr viel, was wir in der pädagogischen Welt da leisten dürfen. Kurzer, vielleicht einmal off-topic. Ich glaube, in der pädagogischen Welt ist eine der großen Herausforderungen, dass wir es wirklich schaffen, Kindern den unabdingbaren Glauben mitzugeben, dass sie gut sind, wie sie sind. Und trotz dessen, dass, glaube ich, die meisten Menschen in der pädagogischen Welt unter diesem Satz sofort eine Unterschrift setzen würden und sagen würden, unabhängig, ob das Daniel Gunda oder weiß ich nicht, wer sagt, das ist so, leben wir ja leider im Alltag unter dem Stress, den wir da haben, manchmal exakt das Gegenteil. So, und vermitteln Kindern eben halt nicht, dass sie gut sind, wie sie sind. Und vermitteln Kindern, dass sie so, wie sie sich, also so, wie sie sind, eine Anstrengung sind, eine Belastung sind. Und wenn ich von außen das Gefühl vermittelt bekomme, selbst wenn die Leute eigentlich vermitteln wollen, du bist das Wertvollste, was es gibt, dass die Menschen eine Belastung darstellen für ihre Umwelt, dann glaube ich, stehen wir der schlussendlichen Lösung, Mobbing zu verwandeln, immer noch ein Stück weit im Weg. Und damit will ich keine Kritik aussprechen, sondern es nur mal feststellen. Denn dass manche Menschen dahin abrutschen, auch Kinder, obwohl sie im professionellen Kontext mit ihnen arbeiten, Gefühle zu vermitteln, die nicht gut sind, stehen wir noch am Anfang.
Aber da sind wir vielleicht genau bei dem Thema, welche Rolle spielen denn überhaupt Gefühle, um in diesen State von, ich ignoriere das, aber nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke, also in der Arbeit, die ihr macht, welche Rolle spielen da die Gefühle an sich und das Wahrnehmen? Weil ich erlebe das, also ganz krass, meine Worst-Case-traumatisierten Kinder, wenn ich mit denen Gefühle, da habe ich so Smileys an die Tafel gebappt und habe gesagt, so, welches Gefühl ist was? Die konnten das nicht. Also sie konnten Freude, wenn es gerade lacht, und Angst oder Traurigkeit, wenn die Kullertränen zu sehen waren. Aber alles andere war ja keine Wahrnehmung da. Und
Ja.
dieses Gefühle, glaube ich, ist in beiden Richtungen für die Opfer, also das Stärken, wichtig, aber auch für die Täter, weil die reagieren ja auch aus einem Gefühl so. Also wie du sagst, selber zum Täter, du wolltest mitspielen, ist ja ein Gefühl von, ich will dazugehören,
Genau,
ein
absolut.
Gefühl von eigener Unterlegenheit oder Minderwertigkeit. Das ist ja kein Gefühl von, ja, ich bin der coolste Hecht, dann habe ich es nicht nötig, irgendjemanden
Nee, genau.
niederzumachen.
Ja.
Also wie spielen da die Gefühle und wie macht ihr das?
Ja, Gefühle spielen eine sehr große Rolle, weil in dem Moment, wo ich ja für mich glaube, dass ich in meinen Gefühlen nicht richtig bin, wie ich bin, ist das ja mit der inneren Stärke schon bedingt gelungen.
Ja,
Ja, sag ich
genau,
jetzt
er ist schon
einfach mal.
vorbei. Aber
Ja.
dass das ins Gefühl kommt, ich
Ja.
bin richtig, wie ich bin, gerade auch mit dem Kontext, der ja da ist, dass wir unseren Kindern ja immer irgendwie vermitteln, verbal und nonverbal durch System,
Ja.
Schule, wie es ist. Also da brauchen wir ja nur einfach das System übernehmen. Gibt
Ja.
da schon eine Vermittlung von, du musst funktionieren, sonst bist du scheiße. Um es mal platt auszudrücken. Wie kommt man
Ja.
denn da jetzt in ein Gefühl von, es ist okay und ich kann was wuppen?
Du brauchst vor allem ganz, ganz viele gegenteilige Referenzerfahrungen. Das heißt also, du musst die ganze Zeit, also wir sind ja im Trainingskontext, das heißt, was wir ja machen, ist, wir haben sehr viel Zeit zu trainieren. Und das geht natürlich über Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ich hätte gerne viel mehr Zeit für die Trainer, die wir ausbilden in Schulen und Kitas. Aber da sind dann natürlich teilweise die Zeitkapazitäten der Schulen und auch die Budgets nicht immer dafür geeignet zu sagen, wir haben ein kontinuierliches Training. Aber selbst in einem überschaubaren Zeitraum ist unser ganzes Konzept ja darauf aufgebaut, dass wir über Bewegung, also über bewegtes Lernen, über bewegtes Metapherntraining haben wir das genannt. Das heißt, wir nutzen Metaphern, die ja im Gehirn sehr gut funktionieren, übersetzen Metaphern in Bewegungseinheiten und aus den Bewegungseinheiten entsteht ein neues Grundverständnis zu einer Situation. Das heißt also,
Sag mal eine
bewegtes.
Metapher und eine beschreibende Bewegung dazu.
Ja, du könntest zum Beispiel das Thema nehmen. Machen wir es ganz, ganz einfach. Das ist jetzt aber wirklich sehr runtergebrochen. Du hast das Thema Balance, du balancierst. So, jetzt
Ja.
spürst du ja die Balance im Körper, du musst die Balance aufbauen und da kannst du dich ja hinsteigern. Du kannst ja von einem leichten kleinen Seil bis hin auch zu höheren Bänken irgendwann alles mit den Kindern machen, je nachdem, wie lange dein Training ist, je nachdem, wie intensiv du trainieren kannst. So, du bist in dem Trainingskontext Balance. Und die Metapher ist sozusagen, wenn das Leben an dir rüttelt, ja, wenn das Leben holperig wird, darfst du in dir ruhen. Wie
Ja.
schaffe ich aber, diese Ruhe zu bekommen? Jetzt balancierst du erstmal. Dann ist der erste Schritt, die Kinder dürfen balancieren, ihren Körper kennenlernen. Und das ist ja für manche schon was ganz. Da ist schon für viele viel. So, und
Ja.
dann kommt der nächste Schritt, okay, wie kannst du denn aus der Balance gebracht werden? Jetzt balancieren die, aber es fliegen Bälle von allen Seiten auf sie zu. Da, da, da. Die Bälle symbolisieren das Leben. Du spürst am Körper den Druck, wie die Bälle
Okay.
dich in Bewegung bringen. Dann kommt die nächste Stufe, aber das baut sich auf, ne? Das ist ein didaktisches Konzept. Die Bälle werden mit Beleidigungen aufgeladen. Das heißt, was könnten für Beleidigungen in den Bällen stecken? Dann werden die Bälle aufgeladen mit Beleidigungen, die Beleidigungen treffen dich. Aber du machst noch eine Meditation vorher mit den Kindern, wo sie einen Schutzschild um sich herum entwickeln. Jetzt knallen die Bälle auf sie zu. Irgendwann wird aber auch wirklich, und das machst du dann aber im fortgeschrittenen Rahmen, wird wirklich, die sind außenstehend Leute, die beleidigen wirklich und das Kind bleibt trotzdem in seiner Balance und erlebt jetzt nicht nur, pass mal auf, manchmal ist das Leben anstrengend und dann bleib ruhig, sondern es wird wirklich körperlich, mental, physisch dadurch geführt. Wie gesagt, sehr weit runtergebrochen jetzt, aber das wäre so ein Beispiel. Eine Metapher wird in einen Übungskomplex
Ja.
übertragen, in dem alles drin ist. Sinne, also alle Sinne riechen,
Ja.
also gut, riechen jetzt nicht unbedingt, aber sehen, schmecken jetzt auch nicht immer, also,
Ja,
aber
aber
sehen, so, du spürst es körperlich. Und meine Erfahrung ist, dass diese Art von bewegten Metapherntraining, welches ja auch bei uns im Institut gelehrt wird, bei den Kindern für sehr schnelle Ergebnisse sorgt, denn, und da hast du vorhin einmal was zu gesagt, da will ich noch einmal drauf zurückkommen, das ist unglaublich schwer, da hast du komplett recht. Meine Erfahrung ist aber, ich arbeite ja, ich habe seit 2004 habe ich ja angefangen, diese Trainings zu geben in der Kampfkunstschule, seit 2008 mache ich selbstständig starke Hohne Muckis. Wir können also sagen, fast 22 Jahre Trainings mit Kindern. Erwachsenenbildung kam dann irgendwann dazu, Elternabende, Pädagogenschulung. Aber seit 2019 bilden wir Menschen aus, also wirklich Fachpersonal, die dann auch Trainings geben. Und ich habe eine Erfahrung. Kinder können das ganze Zeugs, was ich ihnen erkläre, viel schneller und viel intensiver annehmen, umsetzen und in Handlungen übertragen, als es Erwachsene können. Deswegen ist in meiner Welt immer ganz wichtig zu sagen, ja, das ist für Kinder unglaublich schwer, für Erwachsene aber viel unglaublicher schwer.
Ja, und da kann ich dann direkt die Antwort zu liefern, warum das so ist. Ja. Also ich habe das ja als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin genauso gemerkt, mit den Kindern zu arbeiten, selbst mit den komplex traumatisiertesten, es war easy, weil du die einfach ratzfatz da auch wieder rausholen kannst. Mhm. Während mit den Eltern oder dann auch später jetzt mit Erwachsenen zu arbeiten. Und das ist ja relativ einfach. Das Nervensystem von Kindern und Jugendlichen ist noch im Aufbau und in der Entwicklung. Und das, was da eventuell als emotionaler, unverarbeiteter Stress, schrägstrich Trauma, abgespeichert ist im Nervensystem, hat noch nicht die nächste Situation, die nächste Situation, die nächste Situation, also nicht noch 30 Jahre obendrauf an Erfahrungen, sondern ist es noch wie so gerade frisch gepflanzt. Und dann kann man noch sagen, okay, wir packen jetzt schnell andere Erde drum, machen viel Dünger dran und dann wird da was anderes draus. Ja. Während bei Erwachsenen müssen wir erstmal mit der Spitzhacke die tiefe Kruste von allem abtragen.
Ja.
Von daher ist das also neurobiologisch und physiologisch völlig normal.
Voll. Und das finde ich ist so immer die frohe Botschaft, die auch damit einherschwingt, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, auch wenn es natürlich auch ein herausforderndes Feld ist, also ganz, ganz bestimmt. Wir sind ja nicht im traumatischen Bereich tätig, das ist ja auch ganz wichtig. Wir bei Starke Runde Muckis, wir stehen primär für Prävention. Natürlich, gerade aus unserer Coaching-Infrastruktur gibt es auch Menschen, die zum Beispiel traumasensibel, also begleitend, wenn eine Familie wirklich in einem therapeutischen Kontext ist, dass dann manchmal Leute dazu geholt werden, um dazu begleitend als Coach zu begleiten. Aber was wir auf gar keinen Fall machen, ist Therapie oder sonstige Dinge. Dafür ist niemand bei uns ausgebildet und das ist auch nicht unser Feld. Das heißt, wir sind die präventive Garde eher.
Ja, also ich glaube, wenn ich das mal so sagen darf, mehr als die präventive Garde, weil Trauma ist, glaube ich, mehr, also glaube ich nicht nur, glaube ich, weiß ich, ist mehr, als wir uns oft vorstellen.
Ja.
Irgendwo sind wir alle traumatisiert, also auch wir Erwachsene, wir haben ja unsere Dinge drin. Und der Big Player, also der wirklich Big Player im Gegensatz zu Trauma, ist Resilienz.
Ja.
Das heißt, egal was mir passiert, je mehr Resilienz ich habe, umso weniger groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine Traumafolge, ich nenne es gar nicht Störung, sondern eine Traumafolge zu haben, zu etablieren, in Form von einem Satz, ich bin wertlos, Verhalten, was auch immer. So, das heißt, ihr tut viel mehr, als nur in der Prophylaxe zu sein, sondern Resilienz, da wo jemand stark ist, wird er auch nicht so traumatisiert. Und das, was gerade bei Kindern und Jugendlichen an Trauma schon da ist, kann sich auch ohne Therapie auflösen, nur dadurch. Aber lass nochmal auf die Emotionen. Also ich finde das das, was du gesagt hast mit dem Bellen und dem ich wanke nicht, das ist eine krasse Selbstwirksamkeitserfahrung. Genau. Aber diese Emotionen von ich bin traurig zum Beispiel, weil die anderen, ich möchte ja auch dazugehören. Die anderen sagen mir aber was Blödes oder ich bin auch wütend, ich bin verletzt oder ich schäme mich. Scham ist also eine ganz riesengroße Rolle. Spielt das bei euch auch eine Rolle, darauf explizit einzugehen, die zu benennen? Also diese nicht nur, ich möchte, dass sich was ändert, sondern auch vielleicht der Blick auf, was ist denn da jetzt und wie benennen wir das?
Genau. Das ist auch ein Part der Trainings. Und dass es wirklich darum geht, überhaupt mal zu verstehen, was für Gefühle kenne ich, welche Gefühle gibt es überhaupt, also wie du es gerade gesagt hast, sie überhaupt mal benennen zu können, auch einordnen zu können und auch für sich selbst zu entscheiden, da streiten sich auch so ein bisschen die Geister oder die Gelehrten, die einen sagen, gute, schlechte Gefühle, das gibt es nicht, alle Gefühle sind wichtig und gut damit. Mhm. Ich persönlich sage, ich gehe damit, weil ich glaube, auf einer sehr weiten Ebene ist das korrekt. Jetzt stehe ich aber nun mal mit meinen Trainings eher so im Querschnitt der Gesellschaft in Schulen. Und wenn ich da so einem, keine Ahnung, neunjährigen Jungen, der in seinem Leben eher gehört hat, sei nicht wütend, sei nicht traurig, sei nicht dieses und jenes, sage, du, alle Gefühle sind richtig und wichtig, wie sie sind, ist der Sprung sehr hoch von da, wo er gerade ist, hin zu, wo wir in einer, sagen wir mal, akademischen und weit gebildeten Welt angekommen sind. Was wir also machen, ist grundsätzlich überhaupt mal zu erkennen, welche Gefühle gibt es, dann sie auch einmal kurz mal einzuordnen in, würdest du das eher als gut oder schlecht bezeichnen? Da geht es uns auch viel um Kinderschutz. Denn natürlich kann man sagen, alle Gefühle sind richtig und wichtig, aber wenn mich, jetzt Triggerwarnung, da irgendwie der Onkel auf eine Weise angeht oder wer auch immer, Tante, Verwandte, Freunde, ist mir egal wer, was sich für mich schlecht anfühlt, dann darf ich in meiner Wahrnehmung benennen, dass sich das Gefühl gerade schlecht anfühlt. Und dann kann man sagen, aber es ist ja trotzdem gut und richtig und wichtig und somit ist die Kategorisierung in gut und schlecht falsch. Ja, verstehe ich, aber trotzdem, dieses Kind soll doch erstmal anerkennen, dass er da handeln darf. Das musst du nicht mit dir machen lassen, weil selbst wenn der oder die Person zu dir sagt, das ist was ganz Tolles, was wir hier haben. Wenn du aber sagst, es fühlt sich schlecht an, ist ziemlich egal, was ein anderer Mensch davon hält, sondern das ist wichtig, dass du bei dir bist und dann Hilfe holen und so weiter. Und
Ja,
dann kommen, ja.
also kann ich total gut nachvollziehen, vor allem im Sinne von Kinderschutz. Ich glaube, ich fände an der Stelle spannend zu sagen, nicht nur es fühlt sich schlecht an, sondern was ist es denn jetzt für ein Gefühl?
Genau.
Ist es Angst, weil
Richtig.
ne, ist es Überforderung, ist es Hilflosigkeit?
Ja.
Also dahin zu gucken, weil dann weiß ich auch vielleicht, was ich tun kann. Ich glaube, das andere ist diese Kategorisierung und auch da. Also auf der obersten Ebene gehe ich mit. Gefühle sind immer alle da, weil sie uns was sagen. Also sie haben,
Genau.
also in dem Sinne, sie haben eine Botschaft. Ich habe mal sowas, das fand ich ziemlich schlau, gehört zu sagen, Neid ist okay. Ja, weil wenn ich neidisch bin, dann strenge ich mich an und ich möchte mehr. Wenn aber ich nicht neidisch sein darf, weil man sagt, nee, das darfst du nicht, werde ich vielleicht später eifersüchtig und das wird krass. Traurig sein ist okay. Also, ne, das darf sein und darfst über etwas traurig sein. Wenn aber Traurigkeit, und da geht es, glaube ich, mehr um dieses, es darf keinen Raum haben, dann wird es irgendwann eine Depression.
Ja, sehr spannend. Sehr, sehr
Wut,
spannend.
ja, ich darf wütend sein und Wut setzt Energie frei. Das ist super, aber wenn ich immer beigebracht kriege, du darfst nicht wütend sein, dann wird Wut zu Zorn. Und Zorn ist zerstörerisch. Also, wo ist so eine. Also habe ich selber von jemand anders gehört, aber diese Steigerung, also etwas, was nicht sein darf, wird zu etwas, was mit Sicherheit schlecht ist,
Ja,
weil es zerstört.
genau, es wird
Entweder mich
zerstörerisch.
selber oder
Ja.
den anderen. So, ne? Aber diesen Raum, jedes Gefühl darf sein. Also ich glaube, mir ist es gar nicht, Gefühle sind gut oder schlecht, sondern jedes Gefühl darf sein. Das wäre
Genau,
die.
das wäre dann der nächste Schritt, weil das meinte ich mit, wir müssen ja immer denken, was ist unsere Zielgruppe in Schulen und
Ja.
Kitas und da haben wir halt natürlich ein sehr ja, buntes Feld, sag ich mal.
Ja.
Und deswegen geht es erstmal darum, genau, welche Gefühle kennen wir? Dann, wie würden wir die Gefühle, die wir kennen, denn kategorisieren? Das ist aber nur ein kurzer Zwischenschritt. Also es ist wie so ein kleiner Ast, auf dem wir springen, um dann in die nächste Ebene zu springen. Und dann ist es bei uns so, dass wir es für die Kinder sehr einfach halten. Alle Gefühle sind wichtig, weil sie dir immer etwas sagen. Höre sehr genau zu. Also der Merksatz ist, ich höre auf meine Gefühle, denn die zeigen mir den Weg wie ein Kompass. Dann gibt es immer so Bewegung dazu. Ich höre auf meine Gefühle, denn die zeigen mir
Ja.
den Weg wie ein Kompass. Und dann ist aber klar, dass wir uns sehr auf, was für eine Handlung entspringt denn dem Gefühl. Und wir können ja mal das Gefühl Neid nehmen. Jetzt gar nicht, dass wir sagen, es wird irgendwann zur Eifersucht, sondern wir können ja auch mal nur beim Gefühl Neid bleiben. Okay, du bist neidisch. Ist doch alles, also ist doch, du bist halt neidisch. Was wollen wir jetzt machen? Also, du hast ja jetzt nicht morgens wahrscheinlich dich vors Bett gestellt und gesagt, naja, hoffentlich bin ich heute mal neidisch. Sondern das ist ja irgendwie, es ist ja scheinbar, es ist ja jetzt, wie es ist. Also ist es ja erstmal da. Also ist es doch jetzt erstmal auch wichtig, dass es da ist. Was will es dir sagen? Und dann zu gucken, was kann ich daraus machen? Oder was mache ich gerade daraus? Ich kann aus Neid heraus sagen, ich fange an, Justus die Adidas oder Nike oder whatever für Schuhe zu klauen. Das heißt, die Handlung, die aus Neid entsteht, ist Diebstahl. Oder ich sage, ich will die auch irgendwann haben und keine Ahnung, ich bin bereit, zu meinen Eltern zu gehen und zu sagen, Zeitung austragen ist es nicht mehr so modern, aber du weißt, was ich sagen will. Damit wird daraus eine Energie, wo ich sage, ich will das schaffen. Man kann jetzt aber auch wieder darüber streiten, aber muss man denn jetzt diese Sachen besitzen? Darum geht es mir immer gar nicht unbedingt. Ich will nicht immer alles ins Kleinste zu zerlegen, weil natürlich kann man sagen, man kann jetzt mit dem Kind auch daran arbeiten, dass Besitz nicht wichtig und wertvoll ist man auch ohne die Adidas-Sachen. Das stimmt ja alles. Nur primär überhaupt mal den Kindern zu helfen, aus Gefühlen werden Handlungen. Und auf Handlungsebene hast du sehr viel Ermächtigung, Entscheidungen zu treffen. Dass das Neidgefühl einfach jetzt so weggeht, das ist schwieriger als zu entscheiden, welche Handlung will ich daraus entstehen lassen. Und deswegen probieren wir bei Starke Runde Muckis sehr viel verhaltensorientiert zu arbeiten. Ja, das heißt also, weil ich glaube da ein Stück weit auch dass Handlungen haben eine große Macht auch auf unsere Glaubenssätze, weil man kann sagen, aus Glaubenssätzen entstehen die Handlungen, weil dann habe ich den Glaubenssatz und der führt ja zu meiner Handlung. Aber man kann auch sagen, wenn ich eine gewisse Handlung einfach mal auf eine gewisse Weise einen Zeitraum durchführe, werde ich neue Erfahrungen sammeln, die dann meinen Glaubenssatz sowieso mit verändern. Und deswegen sind wir sehr handlungs- und verhaltensorientiert, nenne ich das jetzt mal bei uns im Training.
Das ist auf jeden Fall sehr cool, aber gleichzeitig macht ihr was, also ihr macht das auf der Verhaltensebene und trotzdem ja vorher schon den Step, was anderes zu
Genau,
denken. Ne?
richtig.
Das, wir Therapeuten nennen das das ABC-Modell der Gefühle. Du hast eine Situation, du bewertest sie in
Genau.
Form von welchen Gedanken. Diese Gedanken kommen zu deinen Gefühlen und aus den Gefühlen gehst du wieder in der Situation. Und handelst, was wieder, das wird so ein Kreislauf. Ne? Also nehmen wir die Nike-Schuhe. Titus hat die Nike-Schuhe. Und meine Gedanken sagen, der ist jetzt viel cooler, geiler, was auch immer, weil er hat Nike-Schuhe und ich nicht. Und daraus entsteht das Gefühl Neid. Und daraus gehe ich wieder in die Situation. Und dann habe ich die Wahl in meinem Kopf zu sagen, aber nur wenn es klar ist, wenn es bewusst ist, gehe ich die Wahl, ich zerstöre dem Titus seine Schuhe. Ich klaue die oder ich sage, alles klar, ich habe die Challenge akzeptiert. Ich gehe jetzt Rasen mähen und
Genau.
was auch immer.
Also du hast es du sehr richtig gesagt, wir bedienen natürlich alle Ebenen, das ist so, und probieren auch immer in alle Ebenen reinzugehen. Also es gibt ja ein Modell, was ich entwickelt habe, das ist der Gedankenwirkungskreislauf. Der so ein bisschen für mich, es gibt ja so viele Wege, kognitive Verhaltenstherapie, dann hast du Schulz von Thun und du hast ja ganz viel, hat man ja im Leben auch so gelernt. Und dann habe ich, ich habe ja hypnotische Ausbildungen gemacht, James Tripp und so weiter, also nicht bei ihm gelernt, aber der hatte dann einen Hypnotic Loop und ganz viele Sachen. Und ich habe mich irgendwann gefragt, da saß ich in einem Zug, ich weiß nicht, von Hamburg nach Hamburg oder sowas. Ich sage, das muss man doch irgendwie runterbrechen können. Irgendwie runter. Und jetzt weißt du genau, was dann passiert ist. Dann hat es sehr lange gedauert, bis man das runterbrechen konnte, weil das Schwierigste ist ja, das Komplexeste in einfachen Theorien runterzubrechen. Und dann irgendwann kam er auf den Gedankenwirkungskreislauf, der besteht aus, meine Gedanken werden zu meinem Kopfkino. Kopfkino ist all die bildlichen Sachen, die ich in meinem Kopf habe. Daraus entstehen meine Gefühle, die werden zu meinen Handlungen. Diese wirken auf meine Umwelt. Die Umwelt wirkt auf mich zurück, wodurch meine Erfahrungen werden. Und die werden wieder zu meinen Gedanken. Und wir probieren letztendlich in all diesen Boxen zu arbeiten. Gedanken, Kopfkino mal als die kognitive zusammengefasst. Die Gefühlsebene, die Handlungsebene, also Verhalten, die Umwelt mit einzubeziehen. Was ist das Feedback des Systems, also systemisch zu denken. Und vor allem Erfahrungen, den Kindern in unseren Trainings so viele Erfahrungsräume wie möglich zu eröffnen, indem sie alternative, bestärkendere Erfahrungen für eine neue Handlungsalternative in der Zukunft sammeln können. So kann man es sagen.
Sehr geil. Also finde ich großartig. Jetzt hast du mir, ich glaube, ganz am Anfang im kurzen Vorgespräch hast du mir so ein Kartengefühlsset
Genau.
gesagt. Nutzt ihr solche Tools zusätzlich oder ist es so wirklich so dein Konzept, was da
Ja.
trägt?
Genau, also das ist genau der Kali-Gefühlskompass. Kali ist, ich habe den hier an meinem Schlüsselbund. Kali ist so ein Glücksfunken, den gibt es in verschiedenen Größen. Und Kali, die Macherinnen und Macher, Lydia und Chris Rohrbeck von Kali, waren bei mir in der Ausbildung. Und kam dann plötzlich mit Kali um die Ecke. Und ich so, boah, Kali, das ist ja voll cool. Was ist denn das? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es kam eine Kooperation zustande. Und das hier ist, genau, das habe ich dir vorhin gezeigt, der Kali Gefühlskompass in Kooperation mit Stark auch ohne Muckis. Die Karten werden mittlerweile auch von vielen Trainern bei uns, von uns in Trainings benutzt. Das sind letztendlich Gefühlskarten. Also, oh, warte mal. Ach doch, hier. Beispielsweise ja, ne, hier Nervosität. Ne? Das heißt, ja, du hast einmal vorne Nervosität drauf, hinten hast du dann, was fühlst du in dem Moment? Eine kleine Übung dazu und dann sind hier QR-Codes drauf. Und diese QR-Codes führen immer zu einem Video von mir, wo ich für die Kinder, also ich spreche dann wirklich zu den Kindern und den Familien, einfach mal so aus meiner Sicht erkläre, was ist Nervosität, was kannst du dann machen, wie kannst du damit umgehen, was will sie dir sagen? Ne? Ja. Und dieser Gefühlskompass wird von Trainern benutzt im Trainings, ist aber tatsächlich für Eltern. Also den kann man sich einfach bestellen als Elternteil.
Okay, das ist natürlich geil. Dann machst du uns bestimmt einen Rabattcode, ne?
Ja, das kriegen wir hin, klar.
Ja, mache ich hinterher in die Shownotes.
Ich wollte gerade sagen, dann mach den, bevor wir jetzt einen sagen, der dann nicht geht, wir packen den in
die Shownotes. Nee, war jetzt sozusagen mehr oder weniger spontan. Aber sag mal, eine Übung, was ist das für eine Übung? Also jetzt zur Nervosität.
Ja, können wir ja mal eine raussuchen. Einfach, also es sind viele, also in den Videos sind noch weitere Übungen zu denen, die hier drauf sind. Das sind immer sehr erste Übungen. Hier nehmen wir denn jetzt mal. So, nehmen wir die hier. Was haben wir hier? Papagei. Zweifel. So. Übung der Zweifelpapagei. Stell dir vor, dein Zweifel ist wie ein bunter Papagei. Er plappert nach, was andere mal gesagt haben. Zeichne diesen Papagei auf ein Blatt. Male ihm etwas Lustiges, vielleicht eine Clownsmütze. Jetzt merkst du schon, aus welcher Richtung die Übung kommt. Oder eine Sonnenbrille. Schau ihn an und sag, du bist nur ein lustiger Papagei. Ich höre lieber auf mein Herz. So, also super einfach zu machen für zu Hause. Das wäre bei Zweifel eine Übung, aber da gibt es noch viel mehr.
Ja, aber das finde ich ja schon ziemlich geil, also auch, dass es für Eltern ist, weil ich mir immer so viele Eltern begegnen und sagen so, entweder ich weiß nicht, welche Gefühlswelt da gerade ist und auch leider haben wir das verlernt, unseren Kindern gute Ideen zu geben, wie sie mit ihren Gefühlen klarkommen. Ja. Also das ist so, habe ich in meiner therapeutischen Praxis, wie viel ich mit Eltern darüber gesprochen habe, zu sagen, so, ja, ne, ihr Kind darf das fühlen, ja, aber jetzt sitzt es da und ne, zweifelt. Was sage ich dem denn jetzt?
Sehr geil. Es ist, was wir für Feedback zu diesem Produkt bekommen haben, das ist nämlich noch recht neu, das ist rausgekommen kurz vor Weihnachten. Es sind 22 Gefühlskarten. Das Schöne ist, diese Karten werden alle von der Lydia Rohrbeck selbst gezeichnet. Ne? Also die sitzt da, ich kenne sie jetzt ja ein bisschen, weil wir ja kooperieren, die sitzt immer mit ihrem Zettel, also iPad und Stift da und alles wirklich handgezeichnet, wirklich wundervoll gestaltet. Und dann kam mal zustande, dass wir gesagt haben, naja, dann bring doch deine Expertise mit rein. Und wir haben vor Weihnachten, wie gesagt, gingen dann auch schon sehr viele Gefühlskompassboxen raus. Und wir haben so tolles Feedback bekommen von Familien, die wirklich gesagt haben, ich meine, manchmal ist es ja so. Das kennen wir alle, wenn wir Eltern sind. Ne? Da sagst du deinem Kind etwas so und das stimmt. Und dann sagt das der Daniel in dem Video und dann kommt es plötzlich an.
Ja. Das,
so. Und dieses
das hört auch nicht auf, wenn die größer sind. Meine sind jetzt 21 und 24. Ich predige, ne? Ich erzähle.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Dann kommt irgendjemand um die Kurve und sagt, Mama, ganz neue Erkenntnis.
Ja.
Und ich so,
Boah, echt, wo hast du die denn her? Ja, das ist ja super, das machen wir mal. Und dieses Feedback haben wir ganz oft bekommen, also jetzt unabhängig von, dass das Produkt toll ist, die Karten toll sind, toll illustriert, was natürlich ein ganz großes Feedback ist, ist einfach so dieses, die Kinder nehmen es an. Und das hat uns dann auch in dem Team einfach sehr gefreut, weil das war für mich bei Starke Hunde Muckis jetzt das erste Mal, dass wir so eine Kooperation eingegangen sind. Wir sind sehr zurückhaltend, was Kooperationen anbetrifft. Ja. Mit irgendwelchen Brands. Und dann kam, wie gesagt, das passte alles. Ich benutze Kali mittlerweile, der ist auch Teil unserer Trainingskonzepte mittlerweile, der ist auch mit auf der Fläche. Kali ist einfach Teil dieser Glücksfunken, ist auch Teil der Trainings bei Starke Hunde Muckis geworden. Und dieses Feedback der Eltern zu diesem Gefühlskompass hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich bin grundoptimistisch, aber habe immer einen sehr realistischen Part drin, der sagt, wir müssen uns das in der echten Welt angucken. Weil, also sinngemäß, wir können alle hier am Schreibtisch sagen, dass wir toll und alle sind gut. Dafür mache ich das auch schon zu lange. Aber das Feedback war super super positiv von den Leuten, dass sie gesagt haben, das hilft meinem Kind wirklich. Und ich finde, das ist immer das Wichtigste. Denn natürlich, du hast es gesagt, ich bin ein Unternehmer. Am Ende haben wir Mitarbeiter, die in Lohn und Brot stehen. Wir müssen Geld verdienen. Das ist einfach so, wie jedes andere Unternehmen auch. Aber wir probieren immer von dem Ergebnis der Kinder auszudenken. Also hat das, was wir machen, in letzter Instanz ein positives Auswirkungen für Kinder. Wenn wir auf dem Weg dann dafür sorgen können, dass Menschen mit uns diese Reise gehen und wir tolle Produkte rausbringen können, dann ist das gut. Aber der Kindernutzen, Schrägstrich Familiennutzen, muss an erster Stelle stehen und das ist dabei gegeben. Und deswegen, ja, also machen wir dir gerne einen Code fertig. Packst du in die Shownotes und dann,
Ja,
klar, kriegen
also
wir das hin.
alle, die da Interesse dran haben, meldet euch oder nutzt den Code. Wir machen den Link da rein. Das wird ganz easy sein.
Voll.
Mache ich
Genau,
dann
kann
auch
man
bei
einfach
Insta.
eingeben dann in den
Ja,
Online-Shop, würde ich
genau.
sagen, ne? Ja.
Also was ich jetzt gerade total spannend daran finde, ist, man merkt so dein Herz da drin. Du hast angefangen mit den Kindern zu arbeiten, um die zu stärken. So, und
Ja.
dann kommst du die Reise zu merken, ja, du alleine, wie viele Kinder kannst du erreichen? Also
Genau.
wie vielfältiger, wir brauchen Trainer, die in Schulen gehen, um das zu duplizieren, was du machst und
Ja.
tust. Das ist ja auch der Grund, warum ich von meiner psychotherapeutischen Praxis weg bin und jetzt
Ja.
Pädagogen und so weiter weiterbilde.
Ja.
Jetzt noch diese Schnittstelle oder das dazuzunehmen Eltern, weil das ist ja die Keimzelle von allem. Kinder kommen ja zurück ins
Ja.
Elternhaus und
Genau.
ich weiß, du machst auch Events mit Eltern, ne?
Ja,
Oder
oh,
war zumindest mal.
das ist witzig, dass du das hier heute ansprichst, Gunda. Du kannst gar nicht ahnen, wie witzig das gerade ist. Darf ich das so kurz erzählen?
Ja, bitte.
Wir haben das letzte Mal Events gemacht, für Eltern und Kinder. Du hast nämlich genau richtig
Ja, aber
das
weil
in
meine Freundin
Erinnerung.
ist zu euch
Wir
gekommen,
haben
deswegen weiß ich
genau
das.
richtig geile Events damals gemacht, zwischen 2018 und 2019. Wir hatten eine Tour, richtig, eine Eltern-Kind-Event-Tour. Wir sind durch Städte gezogen, in Hallen, da haben Eltern Tickets gekauft mit ihren Kindern und es war so cool, wirklich. Das hat so Spaß gemacht und auch da die Kinder und Familien einfach eine tolle Zeit beschert, auch tolle Ergebnisse wieder bei den Kindern im Sinne von, die sind gestärkt rausgekommen. Wir haben teilweise Wochen später Nachrichten bekommen, diese eine Sache, die hat bei meinem Kind was verändert. Ja, und dann kam die Pandemie. Und dann hatten wir eine komplette Tour mit Tickets, ne? Also da war ja alles verkauft schon. Ja, und dann war alles zu. Das war natürlich für uns heftig. Naja, danach haben wir nie wieder Events gemacht. Also zumindest keine für Eltern und Kinder. Wir haben dann Online-Events gemacht, in der Pandemie. Wir machen unsere Community-Events. Und ich saß heute, wirklich heute Morgen um 10 Uhr in einem Meeting mit einer Technikfirma, weil wir überlegen, in diesem Jahr entweder Q3 oder Q4 das erste Mal wieder ein großes Eltern-Kind-Event zu machen.
Dann sehe es als Zeichen.
Das sehe ich aber als ein sehr großes Zeichen hier gerade.
Ja, sehe das mal als Zeichen an. Ja, sehr, sehr geil. Also, weil ich finde das unerlässlich, Eltern mitzunehmen. Also, ich habe mir selber die Frage gestellt, ich habe tatsächlich seit 4 oder 5 Jahren einen Elternkurs in der Schublade und habe den nicht rausgebracht, weil. Weißt du, die ganzen Marketing-Fuzzis da draußen, jetzt machen wir mal ganz kurz 2 Minuten im Unternehmer-Bullshit. Sagen dann, oh, du brauchst einen Kunden und eine Zielgruppe. Du hast da nur, du hast da schon die Pädagogen und die Therapeuten, die Coaches, jetzt willst du auch noch Eltern dazu nehmen, das funktioniert nicht, lass es sein. Und ich merke nur so, ey, aber die Eltern, die brauchen doch auch Unterstützung. Das ist doch, also für meine Vision, Mission, wie für dich, das Endziel, den Kindern soll es gut gehen, ja. Mit Kindern arbeiten, aber ja, mit Pädagogen und bitte mit Eltern. Von daher, bitte macht das.
Ja, machen wir und da kann ich nur sagen, das kennen wir, dieses, ne, du brauchst einen Bereich, womit du arbeitest, das ist so, aber wir machen ja auch bei uns in der Ausbildung schon immer, wir haben drei Bereiche in der Ausbildung, das ist einmal der Trainingsbereich, wo du wirklich auf die Fläche gehst, in Gruppen arbeitest mit Kindern, Jugendlichen, dann gibt es den Bereich One-on-One, also der Coaching-Bereich, das ist ein einzelner Bereich bei uns, wo man dann wirklich lernt, in die Familien zu gehen und eins zu eins zu arbeiten. Oder eins zur Familie. Und dann gibt es noch den Bereich Präsentation und Seminar, wo wir Menschen beibringen, in die Erwachsenenbildung zu gehen. Also Elternabende zu gestalten, Elternworkshops zu gestalten. Das heißt, wir probieren schon eh und je daran zu gehen. Aus Marketing-Sicht ist es wirklich so, es ist für Leute dann manchmal auch schwer, Das haben wir auch manchmal so als Feedback. Ja, aber was macht ihr denn jetzt bei starke Runde Muckis? Und ich sage immer, in letzter Instanz Kinderstärkung. Ja, aber ihr macht dieses und jenes. Und ich denke mir so, ja, aber wir haben ja auch eine Mission, Leute.
Ja.
Also wenn ich bin ja nicht eingestiegen, um mich in ein Marketingkonstrukt stecken zu lassen, Leute. Aber trotzdem ist es manchmal schwer, uns dadurch zu greifen. Also das Feedback kriegen wir schon immer mal wieder von Leuten so, ja, aber was macht ihr denn jetzt genau? Deswegen aus Marketing-Sicht treffen wir häufig nicht die richtigen Entscheidungen. Ich glaube aber für die Sache machen wir das und deswegen hau raus, Gunnar, mach das Ding.
Ja, ist schon, also es ist jetzt buchbar.
Cool, ja, gut.
Es ist da, aber das war eine schwere Geburt.
Ja, ja.
Nee, aber deswegen finde ich das geil und jetzt müssen wir den Sack mal ein bisschen zumachen, die Stunde ist rum, ich könnte noch eine weitere Stunde mit dir quatschen. So, also, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, von dem, was der Daniel macht, hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen, ey, geile Meile, ich will selber so ein geiler Trainer werden und Kindergruppen-Coachings machen, dann bist du bei Daniel richtig.
Ja.
So, wenn du sagst, ich möchte aber, dass mein Kind da irgendwo hingeht oder dass die in unsere Schule kommen, dass ein Trainer von Daniel bei uns in die Schule kommt, dann kontaktierst du das Team und sagst, ja, ist die Schule XY, was muss passieren, damit ihr zu uns kommt? Richtig?
Ja, genau. Also da kann ich sogar genau sagen, wie da der Weg ist. Wenn man selber sich bei uns ausbilden das möchte, dann ist das einfach stark auch ohne Muckis.de. Ja. Das ist so unsere Webseite, da findet man die Infos drauf. Wenn man aber, ich habe ja witzigerweise, also das ist jetzt Zufall mehr, ich habe nur einen einzigen Flyer hier liegen, weil den hatte ich letztens für was anderes. Das ist, hier oben steht es, stark für Kinder.
Ja.
Und starkfürkinder.de, wenn man es jetzt im Video sieht, sieht man das. Starkfürkinder.de, das ist ein Anbieterinnen- und Anbieterverzeichnis. Da sind einfach Leute drauf gelistet, die wir ausgebildet haben. Da gibt es eine Postleitzahlsuche und da kannst du ganz entspannt einfach selber suchen nach Trainern in deiner Gegend. Du sprichst dann auch direkt mit denen. Das heißt also, das läuft dann nicht über uns, sondern da findest du die Kontaktdaten von unserer Community, von denen die gelistet sind. Und genau, dann kannst du für dich, deine Schule, deine Familie, viele bieten auch offene Kurse an. Also wenn du sagst, ich will mein Kind auch irgendwo anmelden, suche einfach mal auf starkfürkinder.de. Das heißt, starke Hundemucki selber ausbilden lassen, stark für Kinder Trainer suchen.
Wie viele habt ihr inzwischen ausgebildet?
Oh, richtig. Pi mal Daumen kann ich das definitiv sagen. Das müssten so zwischen 3.500 und 4.000 Leuten sein. Wobei man da aber auch sagen muss, das ist über 5 Jahre jetzt natürlich. Und wie das so ist, das kennst du auch. Manche steigen ein und die entwickeln sich dann weiter, steigen wieder aus. Und von da an, auf dem Trainerverzeichnis sind weniger drauf als alle, die wir ausgebildet haben. Also
bei mir genauso.
Ja.
Die einen, die gehen da drin auf und die anderen nehmen es als Add-on oder
genau, richtig.
Persönlichkeitsentwicklung. So, und jetzt, wenn du sagst, Mama, Papa, ich möchte aber eigentlich mal selber, dann haben wir gerade ausgehandelt, kriegst du einen Rabattcode auf das Kartenset und kannst dich mal selbst vielleicht mal als erstes, machst du das, also mal so ein Tipp, ich finde das jetzt lustig, du kaufst das als Mama oder Papa und dann gehst du mal selber die Gefühlskarten durch und überlegst mal, was fällt dir denn für eine Übung ein, um dich ganz neu überraschen zu lassen, wie bunt die Welt ist und wie viele tolle Möglichkeiten es gibt, Kinder zu stärken und sie in ihre Kraft zu bringen. Ah, cool. Daniel, der Abschluss gehört immer meinen Interviewpartnern. Wenn du jetzt so das zusammenfassen würdest, wenn du eine Botschaft an alle Hörer raushauen wollen würdest, was ist diese eine Botschaft?
Die Menschen sagen sehr gerne, dass Kinder das Wichtigste sind, was wir haben. Und das ist in meiner Welt auch so. Aber wenn sie das Wichtigste sind, was wir haben, dann dürfen wir sie noch mehr sehen in all ihren Besonderheiten. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob du einen Gefühlskompass hast oder nicht hast, also die kaufst oder ob du stark für Kinder guckst. Es geht einfach nur darum, wenn wir Kinder sehen, ist da das gesammelte Potenzial, das klingt ein bisschen jetzt esoterisch, so meine ich es gar nicht, aber das gesammelte Potenzial des ganzen Universums ist da in diesen kleinen, wunderbaren Wesen drin. Und Gunnar hat das so gesagt, manchmal kommen da dann so Kratzer in die Seele und Narben oder was auch immer, aber wir können jeden Tag, wenn wir sie einfach nur auch mit einer anderen Energie begleiten, wenn wir einfach nur sagen, du bist gut und wundervoll, so wie du bist und du bist keine Anstrengung, auch wenn mein Alltag anstrengend ist, bist du nicht anstrengend, sondern du bist gut, wie du bist und wenn wir den Kindern immer wieder zurückspiegeln, geh deinen Weg, du musst nicht in meinen Schuhen laufen, weil du bist individuell und du bist wunderbar. Wenn wir den Kindern den Raum bieten, dass dass Konflikte da sein dürfen, aber Konflikte nicht zu Verletzung führen müssen, sondern dass ein gut ausgetragener Konflikt auch wichtig ist für eine Entwicklung, aber ein Konflikt auch zerstörerisch sein kann. Wie leben wir Konflikte vor? Ach, ihr könnt jetzt stundenlang hier einen Appell raushauen. Aber im Kern ist es, wenn wir Kinder sehen und sagen, sie sind das Wichtigste, was wir haben, dürfen wir uns jeden Tag fragen, ist das Verhalten, was ich Kindern gegenüber an den Tag lege, dienlich, dass sie das volle Potenzial, was ihnen steckt, entfalten können? Und wenn wir da sagen, nein, dann dürfen wir doch einfach ganz, ganz liebevoll mit uns umgehen und sagen, dann gebe ich morgen früh wieder mein Bestes und probiere an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Güte oder Vertrauen oder was auch immer diesen Kindern entgegenzutragen.
Ja.
Punkt.
Ich lasse das jetzt so stehen. Ich hätte noch 1000 Fragen und könnte mit dir stundenlang weiter philosophieren über Liebe im Gegensatz zu Mobbing und so. Aber ich danke dir für deine Zeit, für dein Herz, was eindeutig für unsere Kids schlägt und für all dein Engagement, was du in die Welt bringst. Danke,
dass danke du
uns ganz Mini-Schnippel jetzt hier hast mitgeteilt. Und danke euch fürs Zuhören, fürs Lauschen und es ist die gleiche Botschaft wie immer. Wir sind selber gefragt, ins Handeln zu kommen zum Wohl unserer Kinder. Und wenn dir was gefallen hat, du einen Kommentar hast, dann lass es einfach da auf Social Media. Wir lesen das und freuen uns über deinen aktiven Einsatz. Alles klar? Dann würde ich sagen, bis bald und tschö.
Danke, ciao.